온다.
비 온다.
온다.
비 온다.
온다.
비 온다.
스티멘 아웃 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 317. Kaum zu glauben, aber wahr, diese Sendung ist eine Kultursendung. Und zwar mit folgenden Themen. Im Kino Babylon Mitte in Berlin wurde Osvaldo Bayer La Libertà gezeigt, ein Dokumentarfilm von Gustavo Xain über die, man muss schon fast sagen, argentinische Menschenrechtsikone Osvaldo Bayer. Sowohl der Regisseur als auch der mittlerweile 86-jährige Aktivist waren höchstpersönlich anwesend. Grund genug für uns, ebenfalls dabei zu sein. Mama, es geht mir gut. So heißt der erste Teil des fünfteiligen Romanzyklus Vorläufige Hölle von Luis Rufato über das Leben der Armen und Migranten in Brasilien. Luis Rufato ist einer der bekanntesten zeitgenössischen Schriftsteller Brasiliens und war Gastredner auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Wir stellen euch das Buch und den Autor vor. Und weil wir von Kultur gar nicht genug kriegen konnten, waren wir auch noch im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Dort fand Ende Oktober die Eventreihe Böse Musik statt. Das Abschlusskonzert wurde von zwei lateinamerikanischen Musikprojekten bestritten. Chupa Me El Dedo aus Kolumbien und Hombre de Piedra rund um den argentinischen Musiker Axel Kriguier. Viel Spaß!
Der letzte Utopist des 20. Jahrhunderts und der erste des 21. Jahrhunderts. So nennt der Argentinier Fernando Birri seinen Freund Osvaldo Bayer. Der Menschenrechtsaktivist widmete sein Leben dem Kampf für die Freiheit. 2 Jahre lang begleitete ihn der Regisseur Gustavo Xain. Entstanden ist der Film Osvaldo Bayer, La Libertad. Erste Szene des Films. Die Wohnung von Osvaldo Bayer in Buenos Aires. Man sieht die Wände nicht, Bücherregale verstecken sie, Zeitungen liegen überall herum. Das Telefon klingelt, Freunde und Journalisten sprechen auf den Anrufbeantworter. Der 86-jährige Argentinier ist ein gefragter Mann. Nächste Szene. Osvaldo Bayers Bruder erzählt aus der Kindheit. Schon der kleine Osvaldo hatte seine Nase immer in den Büchern. Später eine Szene zu Hause. Osvaldo Bayer umgeben von seiner Großfamilie. Deutsch und Spanisch wird durcheinander gesprochen. Er rezitiert ein Gedicht, das er seiner Frau Marlies vor 60 Jahren schrieb. Liebevoll scherzend im Kreis der Familie erzählt sie vom Leben mit Osvaldo Bayer.
En sí, me casé con un hombre bastante inútil. En 60 años de matrimonio no pudo abrir una sola vez una botella de champán.
Wenn man darüber nachdenkt, habe ich einen sehr unnützen Mann geheiratet. In 60 Jahren Ehe konnte er nicht eine einzige Sektflasche oder ein Marmeladenglas öffnen. Meine Mutter sagte immer, eine Frau sollte einen Mann für den Geist heiraten und einen für das Praktische. Das habe ich nicht geschafft, im Gegenteil. Er war nicht praktisch, aber er schrieb mir atemberaubende Gedichte. Und jede Frau weiß, warum sie sich entscheidet. Tja, die Sektflasche, die öffne ich selbst. Osvaldo Bayer ist Freidenker, Historiker, Universitätsprofessor und schrieb und veröffentlichte zahlreiche Bücher. Vor allem aber ist er Menschenrechtsaktivist. In den Unruhen vor der Diktatur kam er für kritische Äußerungen ins Gefängnis. 3 Monate blieb er da. Warum genau? Keine Erklärung. So war die Diktatur, sagt er. Das Gefängnis brachte ihn dazu, intensiv über die Ungerechtigkeit in der Welt nachzudenken. Sein Ziel wurde es, die versteckten Ereignisse der Geschichte zu erforschen. 30 Jahre nach dem Ende der Militärdiktatur in Argentinien ist sein großes Thema noch immer die Freiheit. Der Journalist Peter B. Schumann charakterisiert ihn so.
Osvaldo Bayer ist ein unbequemer Denker und ein unabhängiger Denker vor allen Dingen.
Der Regisseur des Films, Gustavo Xain, erzählt neben der persönlichen Geschichte auch die politische Geschichte des großen Freidenkers. Während der Militärdiktatur in Argentinien in den Jahren 1976 bis 1983 wurde Osvaldo Bayer, der Regimekritiker, mit dem Tode bedroht. Er suchte, wie viele andere Intellektuelle, Exil in Deutschland, wo er 7 Jahre blieb.
Wir wollten auch zeigen, dass das Exil auf gewisse Weise für Osvaldo und für viele andere auch ein permanentes Exil wurde. Er kehrte zwar nach Argentinien zurück, aber Teile seiner Familie blieben.
In den ganzen Jahren hielt er Kontakt zu seinen Freunden, die ihm nicht nur Unterstützung, sondern vor allem Inspiration und Quelle für den gedanklichen Austausch waren. Heute gilt er als lebende Legende, als Verfechter der Freiheit, immer den Prinzipien des Humanismus und einem demokratischen Sozialismus zugetan. Von 5 Freunden, die sich früher wöchentlich trafen, sind 2 geblieben.
Nun werde ich aber diejenigen nennen, die feige von den Herrschern der Militärs hingerichtet wurden. Ich nenne 3 von ihnen, die meine besten Freunde waren. Rodolfo Walsh, Paco Rondo und Haroldo Conti. Alle 3 Schlichter und große Kämpfer. Sie werden in der argentinischen Erinnerung unvergessen bleiben. Die 3 und die Menschenrechtsorganisationen, an ihrer Spitze die Mütter und die Großmütter. Welche Zivilcourage, welche Größe.
Im Film erzählt der Briefwechsel mit seinen Freunden seine Geschichte. Vor allem sein großer Optimismus wird darin deutlich.
Es können Jahrhunderte vergehen, aber am Ende siegt das Leben über den Tod.
Auch im Exil kämpfte Osvaldo Bayer stets weiter gegen das Regime. Während dieser Zeit war Berlin das Zentrum seiner Aktivitäten. Hier traf er sich mit Müttern und Großmüttern der Verschwundenen, der Desaparecidos, den Opfern der Militärdiktatur.
Sie las tenía presas hasta el momento de tener familia.
Sie wurden in Haft gehalten, bis der Zeitpunkt der Entbindung kam.
Cuando se notaba que faltaban horas apenas de que iba a dar a luz.
Als die Gefängniswärter feststellten, die Frau ist ganz dicht dran zu entbinden,
eran trasladadas a un hospital,
dann wurden sie in ein Krankenhaus gebracht.
Nacía el niño,
das Kind wurde gebärt.
Se cometía ya el tremendo crimen de no mostrarse, no mostrarle a la madre ese producto de su cuerpo.
Dann wurde das Kind der Mutter nie gezeigt. Das ist ein grausamer Akt.
Inmediatamente ese recién nacido era regalado a familias militares que no tenían hijos.
Ein weiteres Verbrechen. Das Kind wurde in zur Adoption gegeben, militärische Familien, die kinderlos waren.
Und die Mutter in el postparto era subida a aviones y tiradas vivas desde los aviones al mar.
Und nachdem das Kind zur Welt kam, sind die Mütter praktisch ins Meer geworfen von einem Flugzeug. Ermordet.
Esto está comprobado por los organismos internacionales de derechos humanos.
Das ist bewiesen worden durch die Menschenrechtsorganisationen.
¿Dónde hubo una brutalidad tan grande, una ferocidad tan bestial?
Wo gab es eine derartige Grausamkeit?
Osvaldo Bayer ist eine große Figur in Argentinien. Nicht nur für die Älteren, sondern auch für junge Argentinier. Sein Einsatz für die Menschenrechte bei der Aufarbeitung der Militärdiktatur und während des Übergangs in die Demokratie bekommt große Anerkennung. Sein Einsatz für die indigene Bevölkerung Argentiniens, für Frieden und Freiheit, hat ihm 8 Ehrendoktortitel eingebracht. Eine Einschätzung von Peter B. Schumann.
Osvaldo Bayer ist, ich glaube, für viele in Argentinien steht er heute über den ideologischen Gräben und er wird in dieser zersplitterten politischen Landschaft von vielen, von rechts bis links, respektiert als ein unbestechliches Gewissen, als ein Kämpfer für die Menschenrechte und vor allem auch für die Rechte der indigenen Bevölkerung.
Oswaldo Bayer zieht Parallelen zwischen zwei großen Tragödien der Weltgeschichte: der Grausamkeit der Militärdiktatur in Argentinien und der Zeit des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland.
Nun stehen wir hier. Das Ergebnis dieser Drama muss sein: nie wieder. Deutschland hat die Tragödie des Nationalsozialismus und zwei Kriege erlebt. Argentinien, das abscheulichste Verbrechen der Repression, das Verschwinden lassen von Menschen. Mögen uns Deutsche und Argentinier eine Devise verleihen: nie wieder.
Wer La Libertad sieht, lernt auch die persönliche Seite von Oswaldo Bayer kennen. Den, der im Winter in Deutschland die Treppe von Schnee freifegt, den, der in Frieden leben will, im Einklang mit der Natur, der Kunst und Musik mag. Und der sich erstaunt und bestürzt fragt, wie es sein kann, dass es immer wieder zu Völkermorden kommt. Der trotzdem eine Vision hat und für diese Vision kämpft, weil die Welt wunderschön sein könnte.
Quanta estupidez. La meta es lograr la paz eterna. Lograr en este poco lapso tan breve que es la vida, vivir en paz, vivir en la naturaleza, con respeto a la naturaleza, gozando de la naturaleza, no destruyéndola. Y gozando de todas las artes, de todas las cosas que ha hecho el hombre también, que ha logrado crear. Podría ser maravilloso esto.
Viele gute, wenn nicht die besten Geschichten, schreibt das Leben selbst. So auch die von Luis Rufato. ...1961 geboren, wächst der Sohn einer Waschfrau und eines Popcornverkäufers in Cataguases auf, einer Kleinstadt im Hinterland des Bundesstaates Minas Gerais. Eines Tages, der junge Rufato hilft gerade seinem Vater bei der Arbeit am Verkaufsstand, wird er von einem Mann angesprochen. Der Fremde ermöglicht dem Kind den Besuch einer weiterführenden Schule. Doch unter all den Mittelschichtskindern fühlt sich Rufato nicht wohl. Er verkriecht sich in der Bibliothek und aus Schüchternheit, so beschreibt er es später, fängt er an zu lesen. Doch die Bücher, die Luis Rufato liest, handeln von Menschen, die so ganz anders sind als die, die er kennt.
Formale Bildung ist in Brasilien ein Privileg, kein Recht. Wer hier eine gute Ausbildung bekommt, sind die Reichen. Und so schreiben die Reichen über die Reichen. Sie schreiben auch über Banditen, denn die haben Glamour. Aber sie schreiben eben, weil sie Zugang haben zu Bildung. Die untere Mittelschicht hat das nicht und deshalb schreiben sie auch nicht über sich.
Wenn es ein Buch gibt, das du wirklich lesen willst, das aber noch nicht geschrieben wurde,
dann musst du es schreiben, sagte einst die afroamerikanische Schriftstellerin und Literatur-Nobelpreisträgerin Toni Morrison. Der Brasilianer Luis Rufato scheint dieses Motto auf seinem Weg vom Gelegenheitsjobber zum Journalisten und später zum Schriftsteller beherzigt zu haben. Er gibt den Namenlosen ein Gesicht, den Armen und Erfolglosen, den Migranten und Gestrandeten. Standen in seinem Debütroman und Überraschungserfolg »Es waren viele Pferde«, die Bewohner Sao Paulos im Vordergrund, richtet er in »Mama, es geht mir gut« seinen Blick auf das ländlich geprägte Brasilien. Die erste Episode, eine Fabel, handelt von den migrantischen Pionieren in der Landwirtschaft, die das arme Italien gegen das fruchtbare Brasilien eingetauscht haben.
Er baute seine Familie aus zwischen Axthieben und Brandrodung, Pflug und Hacke, tief hinten in einem engen Tal, auf halbem Weg zwischen Rodeiro und der dahinter aufragenden Serra de Onça, dazwischen Três Vindas, so ziemlich am Ufer des hastig dahinfließenden Rio Chopotó. Ein Loch vom Erlös harter Arbeit, Sonne auf Sonne im Rücken, in steilen Kaffeeplantagen von Piau, von Gott, Vater und Mutter verlassen. Er begann damit, Bäume zu fällen und die Sümpfe herunterzubrennen, mit dickem Bambus Wasser aus der Quelle zu fassen und Steine zu hauen, zur Befestigung der Fundamente für das Haus mit 6 Zimmern. Die Hände fiebern vor Schwielen, die Schultern krustig von grindigem Blut.
In 7 Kapiteln taucht Luis Rufato ein in das Leben und das Innenleben unterschiedlicher Akteure, springt zurück in die dokumentarische Form und wechselt urplötzlich, manchmal mitten im Satz, die Erzählperspektive. »Mama, es geht mir gut« ist kein linear erzählter Roman, sondern eine wohldurchdachte Komposition von Fragmenten, die Rufato selbst als literarische Installation bezeichnet. Es gibt keine zwingende Struktur und keine oder nur zufällige inhaltliche Bezüge zwischen den Episoden, die man in beliebiger Reihenfolge lesen kann. In der Episode »Wassermann« schildert Rufato ein Gespräch zwischen Mutter und Sohn im Auto über den Tod des brutalen Vaters. Carlos, der Sohn, hat die Familie als Jugendlicher verlassen und ist nach Sao Paulo gezogen. Doch glücklich ist er auch in seinem neuen Leben nicht. Von den Fesseln der Vergangenheit kann er sich nicht befreien. Als irgendwann doch alles gut zu werden scheint, er eine Frau, ein Kind, ein Haus und einen Beruf hat, verlässt er die Familie.
Eines Sonntags, nach einem dieser nicht enden wollenden Grillfeste bei Senor Domingos, erwachte ich, schaute Mariana an, die so jung war und so hübsch, und beschloss, ihr eine zweite Chance zu geben. War es richtig, dass sie die besten Jahre ihrer Jugend an meine komplette Unfähigkeit verschwendete? Wäre es nicht besser für sie, könnte sie es noch einmal versuchen? Einen idealen Partner finden, der sie verstand, der seine Finger mit ihren verschränkte und, wer weiß, gemeinsam mit ihr einen Schutz gegen alle Unbilden baute. Und ich? Was mache ich da? Verloren in Santo André, 3 Zimmer mit Küche und Bad, kleines Gärtchen hinter dem Haus. Würde der Junge, der ruhig in seiner Wiege schlief, in mir seinen Vater erkennen? Würde er an mir bewundern, was seine Mutter an mir hasste? Ich stand auf, nahm den Zug, und die Nacht erschrak sich vor mir, betrunken, zusammengesunken auf einem Tisch einer Bar in der Avenida Rio Branco, Sao Paulo.
Im Kapitel Ende entflieht der schwarze Jair der Gesellschaft nach der Ära der Sklavenhalter der Provinz. Doch findet er sich wieder verloren in der Großstadt, die Söhne ohne Zukunft und er ohne Hoffnung. Nun liegt er auf dem Sterbebett.
Der Pastor ließ die Gruppe gehen und zog einen Stuhl neben das Bett. Jair flüsterte, Schweißperlen auf der Stirn. Pastor, dieser Schmerz sind die Toten, meine Toten, die in mir faulen. Erschrocken fuhr der Pastor zurück, doch Jairs eiserner Griff hielt ihn zurück. Pastor, Gott ist nicht Liebe, ist Rache, Bestrafung.
Rufatus Episoden sind düster, oft rätselhaft und doch von einer erstaunlichen Tiefe. Für den brasilianischen Schriftsteller bedarf das komplexe Leben der einfachen Menschen ausgewählter Stilmittel, welche die Vielschichtigkeit und Uneindeutigkeit ihrer inneren Zustände und ihrer Umwelt angemessen zum Ausdruck bringen. Auf vielfältige Weise zeigen seine Geschichten so ein Brasilien, das ganz anders ist als das Land, das wir aus den Medien zu kennen glauben. Ein Brasilien voller Konflikte, jenseits des Aufstiegs zur neuen Supermacht. Ein Land der Modernisierung, das Versprechen der Gleichheit aller Menschen bis heute nicht einlöst. Erlöst wird keine von Rufatos Figuren. Vielleicht hängt diese Melancholie auch mit seinem eigenen Leben und der glücklichen Wendung in seiner Jugend zusammen, die ihm Bildung und Aufstieg ermöglicht haben. Aber der Autor scheint dieser Fügung des Schicksals wohl selbst immer noch nicht zu trauen. Erwache, heißt es, noch heute jeden Morgen mit der Angst auf, dieser Traum könne plötzlich zu Ende sein.
Das war eine Besprechung von Mama, es geht mir gut, des brasilianischen Schriftstellers Luiz Rufato. Das Buch ist wie alle deutschen Übersetzungen seiner Werke beim Verlag Assoziation A erschienen. Es hat 160 Seiten und kostet 18 Euro. Übrigens, Luiz Rufato ist gerade auf Lesereise in Deutschland. Wer sich beeilt, kann ihn am 30. Oktober in Frankfurt am Main sehen und hören. Mehr Termine und Infos über den Autor findet ihr auf der Webseite des Verlags www.assoziation-a.de. Am letzten Oktoberwochenende veranstaltete das Haus der Kulturen der Welt in Berlin die Veranstaltungsreihe Böse Musik, Ode an Gewalt, Tod und Teufel. Was treibt den Menschen an? Warum bewundert er Gesetzesbrecher? Welche Musik klingt böse aus Sicht welcher Moral und Lebensweise? Neben Installationen und Ausstellungen gab es auch Konzerte, die ergründen sollten, was böse Musik denn eigentlich ist.
Es ist eine Art Mischung aus Cumbia und anderen kolumbianischen Rhythmen und der Begeisterung für satanischen norwegischen Todesmetal.
Chupame El Dedo bezeichnen ihre Musik als Colombian Dark Tropical. Die zwei in Kapuzenkostümen gekleideten Kolumbianer Eblis Alvarez und Pedro Ojeda spielten vor 80 Leuten im nicht halbvollen Auditorium eine Mischung aus verzerrten Electronics, Percussion und Metal-Gesang.
Jetzt also herzlich willkommen das Duo Chupame El Dedo.
Nosotros realmente hemos vuelto como al, por decirlo así, a los años 70, digamos como donde la gente era más inocente.
Wir sind in die 70er Jahre zurückgekehrt, als die Leute sozusagen unschuldiger waren. Also ich meine sowas wie Black Sabbath. Die haben sich eine Ästhetik des schrecklichen Exorzisten ausgesucht, um sich mitzuteilen. Und wir haben die Gelegenheit hier bei Böse Musik dazu genutzt, ein Projekt rund um das Thema des Bösen zu machen. Wir glauben weder an Satan noch an Gewalt, aber diese Klischees sind so festgelegt, dass wir sie für etwas Neues wiederverwendet haben.
Musik
Aus den verfremdeten Vocals konnte man nur einzelne Wörter entziffern, wie Satan oder Monsanto. Von Alvarez wollten wir wissen, was er denn eigentlich unter böser Musik versteht.
Pues nuestra tendencia conceptual es como muy parecida a lo de las bandas de metal de pues como de siempre, no sé, como una especie de protesta.
Unser musikalisches Konzept entspricht dem der herkömmlichen Metalbands. Eine Art Protest von der Ungleichheit bis zur Kriegsverherrlichung bis hin zu allem möglichen jugendlichen Geschrei der klassischen Metalbands. Aber wir machen das in einem kolumbianischen Kontext, also innerfamiliäre Gewalt, Monsanto. Es ist wie ein Spiel und deswegen ähnelt das sehr den Anfängen des Metal. Es ist wie eine bestimmte Naivität innerhalb einer sehr düsteren Ästhetik oder ein spezieller Sarkasmus. Das ist mehr oder weniger das Konzept. Aber das Witzige ist, dass die Leute auf dem Konzert gelacht haben, obwohl wir doch eigentlich sogenannte böse Musik spielen. Das ist paradox.
Pues lo chistoso es que la gente se estaba riendo en el concierto, pero supuestamente estaban haciendo música evil, maligna. Entonces, pues es paradoja.
Schließlich wollten wir noch wissen, ob er denkt, dass es eine Verbindung gibt zwischen Musik und der Gewalt in Kolumbien. Die Drogenhändler haben ihre eigene Musik, genauso wie die Paramilitärs. Sie feiern damit ihre Partys. Jede soziale Gruppe hat ihre Musik und da gibt es untereinander keine Verbindung. Wir sind Künstler, die experimentelle Musik machen. Wir sind in Kolumbien und machen das, was kommt. Wir sind Künstler und machen das, was kommt. Unter diesem Motto scheint wohl die ganze Veranstaltungsreihe zum Thema böse Musik gestanden zu haben. Zumindest war das im Anschluss auftretende Bandprojekt Hombre de Piedra deutlich abwechslungsreicher als ihre Vorband. Die musikalische Performance rund um den argentinischen Multi-Instrumentalisten Axel Kriguier basierte auf Rock, Pop- und Klaviermusik mit Einflüssen von Cumbia und Surf. Diverse Samples, Visuals und etwas Kommunikation mit dem spärlich vertretenen Publikum sorgten, wenn schon nicht inhaltlich, dann wenigstens musikalisch für einen halbwegs gelungenen Abend.
In der Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.